Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. Immer noch in den Ebenen des Moabs mit dem Volk Israel, drauf und dran in das Land Kanaan zu ziehen. Gott spricht mit Mose, erklärt ihm die Grenzen des Landes, klärt ihn auf, wie das Land aufgeteilt werden soll, dass auch die Leviten Städte bekommen, in denen sie leben sollen. Und an diesem Punkt setzen wir an und lesen gemeinsam weiter. Und zwar in 4. Mose, Kapitel 36 und dort ab Vers 1. Und es traten herzu die Familienoberhäupter von der Sippe der Söhne des Gilead, des Sohnes des Machir, des Sohnes des Manasse aus den Sippen der Söhne Josefs. Und sie redeten vor Mose und vor den Fürsten, den Häuptern, der Väter, der Söhne Israels. Folgendes sagen sie: Der Herr hat meinem Herrn befohlen, den Söhnen Israel das Land durchs Los als Erbteil zu geben. In der Tat. Und meinem Herrn ist vom Herrn befohlen worden, das Erbteil Zelophhats, unseres Bruders, seinen Töchtern zu geben. Auch das kennen wir. Und wenn Sie bisher mitgelesen haben im 4. Buch Mose, dann erinnern Sie sich jetzt bereits, Moment mal, die Töchter von dem Zelophhat. Ja, Moment, kurz zurückgehen. Kapitel 27. Kapitel 27 wird uns von den Töchtern von dem Zelophhat berichtet. Und zwar was? Zelophhat stirbt, hat keine Söhne, sondern 5 Töchter. Kapitel 27, Vers 1 noch. Machla, Noah und Hogla und Milka und Tirsa. Und diese 5 Töchter treten an Mose heran und an die Familienoberhäupter in Israel und sagen, wenn unser Vater stirbt und wir haben keine Brüder, was passiert mit dem Land? Wir sollten auch Land erben dürfen und nicht nur Männer. Und sie bringen eben die Sache vor Mose, vor den Ältesten. Mose bringt die Sache vor Gott und Gott sagt dann durch Mose, Kapitel 27, Vers 7, die Töchter Zelophhats reden recht. Du musst ihnen in der Tat einen Erbbesitz inmitten der Brüder ihres Vaters geben. Und du sollst das Erbteil ihres Vaters auf sie übergehen lassen. Und zu den Söhnen Israel sollst du Folgendes reden. Wenn ein Mann stirbt und keinen Sohn hat, dann sollt ihr sein Erbteil auf seine Tochter übergehen lassen. Und wenn er keine Tochter hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinen Brüdern geben. Und wenn er keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil dem Bruder seines Vaters geben. Und wenn sein Vater keine Brüder hat, dann sollt ihr sein Erbteil seinem Blutsverwandten geben, der ihm aus seiner Sippe am nächsten steht, damit er es erbe. Also das Land bleibt in der Familie, in der nächsten Familie oder dann, wenn keine Erben da sind, dann aber dann in dem entferntesten oder dann nächsten Blutsverwandten, der existiert. Und das soll für die Söhne Israels zu einer Rechtsordnung werden, wie der Herr dem Mose geboten hat. Also das ist so die Geschichte, an die es anknüpft. Wir merken schon jetzt, dadurch, dass viele Geschichten sich angesammelt haben, dass es manchmal wichtig ist, nochmal zurückzublicken, sich daran zu erinnern, was ist da passiert. Und an diese Sache erinnern jetzt die Familienoberhäupter aus dieser Sippe. Und sie sagen: Und meinem Herrn ist von dem Herrn befohlen worden, das Erbteil Zelophhats, unseres Bruders, seinen Töchtern zu geben. Okay, haben wir uns jetzt nochmal daran erinnert. Vers 3. Werden sie nun einem von den Söhnen der anderen Stämme der Söhne Israel als Frauen zuteil, dann wird ihr Erbteil dem Erbteil unserer Väter entzogen und zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt, dem sie dann angehören werden. Also jetzt, sagen wir mal, verkompliziert sich die Situation nochmal, weil sie sagen, okay, sie haben zwar das Land bekommen, aber was ist, wenn sie heiraten werden? Und was passiert dann mit dem Land? Bleibt dann das Land bei dem Mann? Aber wenn sie einen Mann heiraten aus einem anderen Stamm, dann kommt das Land, das ihnen zuteil wurde, dann eben diesem Mann und dementsprechend diesem Stamm zugute. Und diese Problematik muss jetzt gelöst werden. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, und was hat es mit mir zu tun? Jahrtausende später, ich lebe heute, ich habe andere Probleme. Mich interessiert jetzt nicht, wie die Erbverhältnisse in Israel vor ein paar tausend Jahren, wie damit umgegangen wurde. Aber das Spannende finde ich, wenn man solche Episoden auch in der Geschichte Israels liest, dass man aus dem Umgang mit solchen Fragestellungen lernen kann, wie man selber mit Fragestellungen umgeht. Können andere Fragestellungen sein. Aber auf welche Art und Weise sowas angegangen wird. Sie machen auch nicht das, was sie wollen. Wir sagen können, wir machen einfach, was wir wollen. Aber nein, es wird ein Problem erkannt und man wendet sich an die Ältesten, man wendet sich an die, die in Verantwortung sind, um mit ihnen gemeinsam diese Fragestellung zu klären und zu einer Lösung zu kommen, die für alle Beteiligten gut ist. Und sie fahren ja fort und sagen, und wenn das Jubeljahr der Söhne Israel kommt, also alle 50 Jahre kamen ja wurden die Besitzverhältnisse wieder sozusagen auf Null gebracht. Wenn das wieder passiert, wird ihr Erbteil zu dem Erbteil des Stammes hinzugefügt werden, dem sie dann angehören werden. Das ist dann aber dann ein anderer Stamm. Und ihr Erbteil wird dem Erbteil des Stammes unserer Väter entzogen werden. Da befahl Mose den Söhnen Israel nach der Anweisung des Herrn und sagte, also offensichtlich fragt Mose nach, befragt den Herrn und jetzt kommt er mit dem, was der Herr gesagt hat. Der Stamm der Söhne Josef redet recht, zum zweiten Mal. Ist auch so interessant eigentlich, dass die Dinge nicht von Haus aus schon alle festgelegt sind. Man würde ja annehmen, Gott ist dem Volk Israel erschienen, er hat sie aus Ägypten herausgeführt, er hat alles gesagt, was es zu sagen gab und es muss nicht noch was hinzugefügt werden, aber offensichtlich doch. Zuvor die Frage nach dem Erben und jetzt die Frage, was passiert mit Frauen, die in Israel erben und jemand heiraten. Wie geht man mit dieser Frage um? Also offensichtlich gibt es eben Fragestellungen, die angegangen werden müssen. Und zwar, wie man so schön sagt in Neudeutsch, on the go, also auf dem Weg. Nicht von Anfang an alles schon geklärt. Dies ist das Wort, das der Herr betreffs der Töchter Zelophats geboten hat, indem er sprach, sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, als Frauen zuteil werden. Nur sollen sie einem aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frauen zuteil werden, damit nicht ein Erbteil der Söhne Israel von Stamm zu Stamm übergehen. Denn die Söhne Israel sollen jeder am Erbteil des Stammes seiner Väter festhalten. Und jede Tochter, die ein Erbteil aus den Stämmen der Söhne Israel besitzt, soll einem aus der Sippe des Stammes ihres Vaters als Frau zuteil werden, damit die Söhne Israel ihr Erbteil, jeder das Erbteil seines Vaters, besitzen. Und nicht ein Erbteil von einem Stamm auf einen anderen Stamm übergehe. Denn die Stämme der Söhne Israel sollen jeder an seinem Erbteil festhalten. Hier wird ja ein Gesetz formuliert, ein Prinzip festgelegt, wie jetzt mit diesem Einzelfall umgegangen werden soll, aber von dem Einzelfall wird jetzt eine allgemeine Regel abgeleitet. Und sie sagen, ja, die Frauen sollen heiraten, aber sie sollen innerhalb ihres Stammes heiraten. Und somit bleibt, wenn sie sterben, das Erbteil auch innerhalb des Stammes. Und daraus wird jetzt ein allgemeines Gesetz abgeleitet, nicht nur in Bezug auf die 5 Töchter von Zelophat, sondern auf alle Frauen, die im Laufe der Geschichte erben werden. Auch sie sollen innerhalb ihres Stammes heiraten. Das Spannende an diesem Gesetz jetzt, was hier auch so mit einem gegeben wird oder mit formuliert wird, ist folgender Satz, sie mögen dem, der in ihren Augen gut ist, als Frauen zuteil werden. Das finde ich jetzt das Spannende, denn es ist eigentlich nur so ein Seitengedanke, der einem mitgegeben wird. Denn das Hauptanliegen ist, wie geht man mit einem Erbteil um, wenn eine Frau erbt und sie jemand heiratet? Was passiert dann mit dem Geerbten oder mit dem Erbe? Das ist so die Hauptfrage, aber mit einem mitgeteilt wird, dass Frauen in der damaligen Zeit offensichtlich mitentscheiden konnten, wen sie heiraten und wen nicht. Wir setzen weiter an. Vers 10. So wie der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Töchter Zelophats. Und Machla, Tirsa und Hogla und Milka und Noah, die Töchter Zelophats, wurden den Söhnen ihrer Onkel als Frauen zuteil. Männern aus den Sippen der Söhne Manasse, des Sohnes des Josef, wurden sie als Frauen zuteil. Und so verblieb ihr Erbteil bei dem Stamm des Sippen ihres Vaters. Also, das Gesetz, das formuliert wurde, wurde jetzt von den 5 Frauen in der Tat auch umgesetzt. Vers 13, das sind die Gebote, die und die Rechtsbestimmungen, die der Herr in den Ebenen von Moab am Jordan von Jericho, den Söhnen Israel, durch Mose geboten hatte. Und so endet dieses größere Gespräch oder diese größere Klammer, die hier nämlich formuliert wurde, an Gesetzen noch oder Bestimmungen, die Gott Mose in den Steppen von Moab mitgibt. Und damit endet das Buch. Ich weiß nicht so, wie es Ihnen geht, aber ich dachte, okay, gut, jetzt haben wir nochmal dieses Gesetz mitgenommen oder diese Fragestellung, was passiert mit dem Erbe, wenn Frauen heiraten und sie geerbt haben. Okay, schön und gut, aber und damit endet das vierte Buch Mose. Für mich eigentlich ein sehr unmittelbares Ende, oder ich war gar nicht auf dieses Ende vorbereitet. Ich dachte, da kommt noch irgendwas oder wir werden noch irgendwie mitgenommen werden. Oder das kriegt irgendwie so einen schönen Abschluss. Aber nein, es endet ja mit einem Abschluss. Das sind die Gebote und die Rechtsbestimmungen, die der Herr in den Ebenen von Moab am Jordan von Jericho den Söhnen Israel durch Mose gegeben hat. Und somit, wie man so schön sagt, landet das Buch, das vierte Buch Mose und endet mit diesen Rechtsbestimmungen. Was ich dann für mich in so einem Fall immer mache, wenn ich an ein Ende angekommen bin, sei es jetzt vom vierten Buch Mose oder vom dritten, vom zweiten oder vom ersten Buch Mose, noch einmal so für mich zurückzublicken, um mir so eine Gesamtübersicht zu verschaffen. Und das würde ich jetzt gerne auch nochmal zusammen machen. Einfach nochmal so durchgehen durch das vierte Buch Mose. Was haben wir denn alles erlebt oder was ist denn alles passiert? Denn eigentlich ist so das vierte Buch Mose so für mich, da passiert viel Ordnendes. Da wird geordnet, da wird gezählt. Und das Ganze beginnt eben mit der Zählung, oder das Buch beginnt mit der Zählung der kampffähigen Männer. Das Kapitel 1. Die Leviten werden ausgesondert. Sie sollen nicht mit den anderen Stämmen in den Krieg ziehen, denn sie sind ausgesondert, zur Seite gelegt, als Priester am Heiligtum Dienst zu üben. Kapitel 2. Wieder Lagerordnung. Da wird wieder geordnet. Wie soll sich das Volk lagern? Nicht jeder, wo er will, sondern Stämme im Osten, im Süden, im Westen und im Norden. Auch das ist eine ausgeklügelte Art, sich zu lagern, sodass möglichst kein Chaos entsteht. Kapitel 3, Zählung der Leviten. Auch hier wird formuliert, was sollen denn wofür sind die einzelnen Sippen unter den Leviten? Gershom, Kehat, Merari, Mose und Aaron und die unmittelbare Familie von Mose und Aaron. Wofür sind sie denn zuständig? Kapitel 4, der Dienst der Leviten, wenn das Volk aufbricht. Wer ist wann wie dran? Wie wird die Stiftshütte abgebaut und wieder aufgebaut? Womit fängt man an? Womit hört man auf? Alles festgelegt, alles geordnet. Kapitel 5, wie verfährt man bei Unreinheit, bei Verdacht auf Ehebruch? Kapitel 6, das Gesetz für Abgesonderte, Menschen, die sich Gott besonders weihen. Was ist mit ihnen? Kapitel 7, am Tag nach der Aufrichtung der Stiftshütte, darüber wurde uns in 2. Mose berichtet, bringt jeder einzelne Stamm Gaben. Jeder Stamm bringt eigentlich dieselbe Art von Gaben, wird uns 12-mal jeweils dasselbe berichtet, als Einweihungsgabe für die Stiftshütte. Kapitel 8, die Weihe der Leviten. Kapitel 9, das Passa wird zum ersten Mal gefeiert, nach dem Auszug aus Ägypten, im zweiten Jahr. Und dann so ab Kapitel 10, dann dieser feierliche Aufbruch. Jetzt geht's los. Das Volk Israel bricht vom Sinai auf, macht sich auf den Weg, die Episode mit den Wachteln. Und dann kommen sie vor dem Land Kanaan, die Kundschafter werden ausgesandt und die Kundschafter kommen zurück und verbreiten das Gerücht, wir können nicht in das Land Kanaan ziehen. Und damit beginnt das Desaster. 40 Jahre in der Wüste. Das Volk muss 40 Jahre durch die Wüste ziehen. Die Episode mit Korach und dem Aufstand in seiner Familie. Priester, Kapitel 18 und ihr Unterhalt, Verordnungen über Opfer. Kapitel 20, der Tod von der Schwester von Mose, Miriam stirbt. Und dann sind sie schon angekommen im Land Edom und wollen sich auf den Weg machen zum Land Kanaan. Sie bitten Edom, durch das Land zu ziehen, sie dürfen nicht. Aaron stirbt. Sie werden angegriffen vom König von Arad, einem kanaanitischen König. Sihon, der Amoriterkönig, greift sie an. Og, der König von Bashan, greift sie an. Moab fürchtet sich, weil das Volk jetzt an seinen Grenzen ist. Sie versuchen mit Bileam das Volk zu verfluchen. Das gelingt nicht. Mittlerweile in Kapitel 26 erneute Zählung des Volkes. Jetzt nach 40 Jahren wird nochmal das Volk gezählt. Wieder Ordnung, wie viele sind da. Dann das Gesetz für die Erbtöchter, die Töchter von Zelophat, das wir gerade gelesen haben. Josua wird eingesetzt als Nachfolger für Mose. Und Mose wird gesagt, Mose, du wirst nicht mitziehen. Genauso wie dein Bruder Aaron, er ist gestorben, auch du wirst hier jenseits des Jordan sterben. Dann nochmal eine Zusammenfassung der Feste, Kapitel 28, 29, Gelübde, die Rache Gottes an den Midianitern, Kapitel 31, Aufteilung des Ostjordanlandes an Ruben, Gad und Manasse. Kapitel 33, die ganzen Lagerplätze innerhalb dieser 40 Jahre. Kapitel 34, die Aufteilung des Landes, wie wird es aufgeteilt, was sind seine Grenzen, die Gesetze für die Leviten und ihre Städte und jetzt Kapitel 36, das Gesetz für Erbtöchter, also für Frauen, die im Land erben. Also wenn man so noch einmal so durch das Buch durchgeht, hilft es einem, einen Überblick zu bekommen. Aber man könnte sagen, ist immer noch sehr viel. Immer noch sich rauszoomen, wovon handelt das vierte Buch Mose? Das Volk ist am Sinai, wo es den Bund bekommt, die Stiftshütte aufgebaut und aufgerichtet wird. Und dann ziehen sie vom Sinai weg ins Land Kanaan. Sie wollen das Land Kanaan nicht einnehmen, sie trauen sich nicht, das Land Kanaan einzunehmen. Das Gerücht verbreitet sich, dass sie es nicht schaffen werden. Also ziehen sie 40 Jahre lang durch die Wüste, kehren nochmal zurück und dort sind sie jetzt. Und in den Ebenen von Moabs wartet das Volk, dass es in das Land Kanaan zieht. Sie haben einige Kämpfe, nicht weil sie diese Kämpfe angezettelt haben, sondern weil sie angegriffen werden. Es kommt zum Krieg, weil andere Völker sie angreifen. Sie verteidigen sich und sind jetzt immer noch in den Ebenen Moabs. Gott spricht nochmal mit ihnen, gibt ihnen nochmal Gebote und Rechtsbestimmungen. Und das Volk wartet darauf, dass es in das Land Kanaan einzieht. Und mit diesem Warten oder mit dieser Erwartung endlich hinüberzuziehen, damit endet das vierte Buch Mose. Und wir werden natürlich mit dem Volk in das Land Kanaan einziehen. Wenn sie rübergehen, dann werden wir mitgehen. Insofern lade ich Sie ein zur nächsten Glaubengeschichtenfolge, wenn wir mit dem fünften Buch Mose beginnen, Kapitel 1, Vers 1, dies sind die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hatte, jenseits des Jordan, in der Wüste, in der Ebene, Suf gegenüber, zwischen Paran und Tophel, Laban, Haseroth und Dissahab. 11 Tage sind es vom Horeb auf dem Weg zum Gebirge Seir bis Kadesh Barnea. Und dann fängt er an zu sprechen und an diesem Punkt werden wir in der nächsten Glaubengeschichtenfolge weitermachen und gemeinsam lesen. Und ich freue mich darauf, endlich in das Land Kanaan einzuziehen. Viel Freude Ihnen beim Lesen, ob Sie gemeinsam mit anderen lesen oder alleine. Freue mich darauf, wenn wir in der nächsten Folge gemeinsam lesen. Bis dahin, Gottes Segen und alles Gute.